NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Eine so große Erleichterung und auch Freude hat man weder in Israel noch in Gaza in den vergangenen 2 Jahren gesehen. Doch viele Angehörige von Geiseln sagen natürlich, ich glaube es erst, wenn die Geiseln wirklich zurück sind. Und die Einigung zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas betrifft zunächst ja nur die erste Phase einer Waffenruhe. Was passiert, wenn die Hamas sich weigert, die Waffen niederzulegen? Was passiert, wenn Israel seine Truppen nicht weiter abziehen will, als für diese erste Phase vereinbart? Geht dieser schreckliche Krieg dann weiter? Fragen an Richard Heimschneider. Er berichtet für den Spiegel, die Neue Zürcher Zeitung und andere über Israel und Nahost und er leitete viele Jahre das ARD-Büro in Tel Aviv. Richard Schneider, wir nehmen dieses Interview am Freitagmorgen um 8 Uhr auf. Kann jetzt noch etwas schiefgehen und die Geiseln kommen nicht frei und die Bomben fallen weiter auf Gaza?
Also im Nahen Osten muss man leider immer davon ausgehen, dass alles auch noch im letzten Moment schiefgehen kann. Aber ich gehe im Augenblick wirklich nicht davon aus, dass es schiefgehen wird, weil der Druck der Amerikaner auf die Israelis, aber auch auf die arabischen Staaten und deren Druck wiederum auf die Hamas ist so groß, dass alle Seiten jetzt eigentlich gar nicht mehr zurück können, zumindest für den Moment nicht. Insofern gehe ich eigentlich mit großer Sicherheit davon aus, dass die Geiseln freikommen werden und dass der Waffenstillstand erstmal hält.
Was hat denn den jetzigen Durchbruch ermöglicht? Also ich meine, man war ja schon öfter nah dran. Was ist jetzt der entscheidende Unterschied in der Gesamtlage?
Also da kommen meines Erachtens 3 Faktoren zusammen. Das eine ist wirklich Ermüdungs- und Erschöpfungserscheinungen nach 2 Jahren auf beiden Seiten, dass beide Gesellschaften eigentlich nicht mehr können. Das ist das eine. Das zweite ist dieser völlig unsinnige Luftangriff der Israelis auf die Hamas-Granden in Doha, in der Hauptstadt von Katar. Und die Kataris waren zu Recht natürlich empört, dass sie gesagt haben, was ist hier eigentlich los, dass die Israelis ein Land, mit dem sie gar nicht im Krieg sind, angreifen. Und daraufhin haben sich die gesamten arabischen Staaten hinter Katar gestellt, haben mit einer Stimme gesprochen. Es gab eine große Empörung, aber es gab eben auch eine große Sorge, dass dieser ganze Konflikt mit der Hamas immer weiter sich ausbreiten wird. Und das wiederum bedeutet ja auch für Donald Trump, dass er sagte, so jetzt habe ich genug. Die Kataris sind für ihn ein sehr, sehr wichtiger Partner. Und er nutzte quasi dieses Momentum mit seinen Unterhändlern, um jetzt das in Gang zu bringen und richtig Druck zu machen, damit es jetzt endlich zum Waffenstillstand kommt.
Interessanterweise hat sich da ja auch auf Seiten der arabischen Staaten viel getan, ne? Also irgendwie geben die Statements ab, die man vorher nicht von ihnen gehört hat, oder sehe ich das falsch?
Ja, das stimmt. Also die arabischen Staaten haben es nun wirklich satt mit der Hamas. Das haben sie schon lange, aber das haben sie so noch nicht in der Öffentlichkeit gesagt. Jetzt sagen sie ganz öffentlich, die Hamas muss aufhören und vor allem muss sich die Hamas entwaffnen lassen. Und das Zweite, was auch wirklich ein Novum ist, ist, dass sie das Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 als das anerkennen, was es war, nämlich ein wirklich genozidales Verbrechen, ein brutalster Überfall, und dass sie vor allem auch die Israelis in ihrem Leid verstehen können. Und all diese Dinge haben das halt jetzt tatsächlich ermöglicht, dass da so ein Momentum entstanden ist, dass sich was bewegt.
Sie haben gerade die Entwaffnung der Hamas genannt. Das ist ja wahrscheinlich die entscheidende Hürde, die verhindern kann, dass es nach der ersten Phase weitergeht.
Also wenn wir uns das anschauen, dann halte ich die Entwaffnung der Hamas für etwas, was kaum durchzuführen sein wird. Denn erstens einmal, wer soll das machen? Das ist völlig unklar. Die Israelis werden es nicht sein. Das will Trump nicht. Also wer soll es machen? Arabische Staaten? Die Amerikaner, die UNO, wer immer das sein soll, ist völlig unklar. Das ist das eine. Das zweite ist, wie lässt sich eine Terrororganisation, deren Identität der ewige Kampf gegen die Zionisten ist und dessen Ziel die Vernichtung des jüdischen Staates ist, auch jetzt noch Wie kann eine solche Organisation in ihrem eigenen Selbstverständnis Waffen abgeben? Also da gibt es ganz, ganz viele Fragen und Probleme und ich sehe im Augenblick noch keine echte Lösung, wie man die Hamas tatsächlich entwaffnen kann.
Das heißt, die Chancen, dass es nach einer ersten Phase der Waffenruhe mit der Befreiung der Geiseln, mit der Herausgabe palästinensischer Gefangener durch Israel, mit dem Rückzug Israels auf eine bestimmte Linie, ich glaube, sie sind dann noch bei 53% von Gaza-Gebiet, nach dieser ersten Phase wieder Schluss ist. Das ist doch dann wahrscheinlich.
Also zunächst einmal, was Sie sagen, stimmt. Die Israelis ziehen sich jetzt auf 53% des Gebietes in Gaza zurück. Das ist von israelischer Seite aus ein Erfolg, weil bislang die Hamas immer verlangt hat, dass Israel sich komplett aus dem Gazastreifen zurückzieht, bevor man die Geiseln freigibt. Das hat die Hamas nicht erreicht. Aber das bedeutet gleichzeitig, dass 47% des Gazastreifens jetzt sozusagen wieder in einem Machtvakuum sind. Und in diese 47% wird jetzt sofort die Hamas wieder vorstoßen und sich als Ordnungsmacht wieder etablieren. Und da ist halt dann die Frage, wer soll denn das dann verhindern und wer soll sie dann von da wieder vertreiben? Also das sind viele, viele Fragezeichen. Dennoch glaube ich nicht, dass auch jetzt nach dieser ersten Phase, wenn sie denn abgeschlossen ist, sofort die Kriegshandlungen wieder aufgenommen werden, weil Trump das partout nicht will und er wird es auch nicht zulassen, zumindest jetzt nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Es sei denn, dass die Hamas irgendetwas macht, einen Terroranschlag, einen massiven, wo dann wiederum Trump den Israelis und damit Netanyahu die Tür öffnet und sagt, okay, macht sie fertig, ihr habt das Recht dazu. Das hat er ja in der letzten Zeit immer wieder gesagt in solchen Situationen.
Also an einer eventuellen Friedenssicherung sollen ja auch arabische Staaten beteiligt sein, die diesem Friedensrat, diesem Board of Peace angehören sollen. Wie sehr ist denen denn zu trauen, dass die da wirklich mitziehen? Ich meine, das sind auch alles Staaten mit wahnsinnig starkem Antisemitismus.
Ich glaube, da geht es gar nicht um Antisemitismus. Das ist nicht die Frage. Man darf nicht vergessen, dass diese Staaten ja alle mit Israel reden und mit Israel in Kontakt sind oder sogar auch Friedens- oder Normalisierungsverträge haben. Die Frage ist, ob die arabischen Staaten untereinander erst einmal sich so grün sind, dass sie da gemeinsam agieren können. Und dann ist die alles entscheidende Frage, wer ist denn dann wirklich bereit, auch wirklich mit Truppen, mit Soldaten oder Sicherheitskräften hineinzugehen?
Trotzdem ist so viel Bewegung reingekommen, erst an einem wahnsinnig fortgeschrittenen Punkt dieses Krieges. Gibt es nicht doch der israelischen Regierung mit ihrer Art der doch in aller Welt heftig kritisierten Kriegsführung in gewisser Weise recht? Nach dem Motto, wenn die nicht so lange weitergemacht hätten, hätte sich auf der Seite der arabischen Regierung überhaupt nichts bewegt und die Hamas wäre auch bei ihren Maximalforderungen geblieben? Ist da nicht doch irgendwie etwas, wo man sagen muss, ja, diese Regierung hat da was erreicht?
Ja und nein, denn ein sehr, sehr ähnlicher Plan hat schon vor einem Jahr von der Biden-Administration vorgelegen und den hat ja Netanyahu abgelehnt. Natürlich hat auch die Hamas sich im letzten Jahr bewegt, weil die Hamas immer weiter geschwächt ist. Aber selbst israelische Generäle und Geheimdienstler sagen schon lange, dass dieser Krieg, so wie er jetzt in der letzten Zeit geführt wurde, überhaupt gar keinen Sinn mehr machte. Netanyahu besteht darauf, dass jetzt auch der Angriff auf Gaza statt der entscheidende Faktor war, dass die Hamas jetzt quasi sich bewegt. Aber im Grunde genommen, für das, was dann wahrscheinlich am Schluss dabei rauskommen wird, hätte man möglicherweise tatsächlich schon vor einem Jahr mit dem Krieg aufhören können. Und wie gesagt, die große Frage, die ich im Raum sehe, ist, wer will die Hamas wirklich dort entwaffnen und wirklich von der Macht vertreiben? Natürlich ist die Hamas geschwächt, aber sie wird auf alle Fälle versuchen, sich wieder zu konsolidieren und die allein herrschende Organisation im Gazastreifen zu bleiben.
Schauen wir einmal, wenn wir über Friedensperspektiven sprechen, kurz auf Deutschland. Die Angriffe auf Jüdinnen und Juden hier sind total eskaliert. Wie viel Hoffnung haben Sie denn, dass sich das bessert mit Ende des Krieges?
Letztlich glaube ich, dass der Geist aus der Flasche ist und sich nicht mehr dahin zurückbringen lassen wird. Also ich glaube, dass der wirklich eklatante und explosive Ausbruch an Antisemitismus nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, in Amerika und anderswo, dass sich der nicht mehr stoppen lässt. Das wird bleiben. Das wird, glaube ich, sich auch insofern verschlimmern, als die Hamas und andere Gruppierungen auch versuchen werden, ihren Kampf in Europa und anderswo fortzusetzen, gegen Israel, aber auch gegen Juden, weil es geht immer auch gegen Juden. Und ich kann nur hoffen, dass wenn jetzt vielleicht dann Gaza allmählich ein wenig aus den Schlagzeilen herauskommt und vielleicht sich dort die Lage vor allem auch für die Zivilbevölkerung in Gaza endlich mal verbessert, weil das ist, glaube ich, auch das, worüber viel zu wenig geredet wird. Das ist ja das Vordringlichste, dass den Menschen dort wirklich jetzt in ganz großem Stil geholfen wird und geholfen werden kann. Das ist sowas von dringend. Man darf da wirklich keine Stunde verlieren. Ich glaube, wenn sich da die Lage zumindest auf der humanitären Seite ein bisschen stabilisiert und sich die Situation beruhigt, dass dann vielleicht auch zumindest dieser tägliche Antisemitismus sich ein bisschen reduziert, aber ich bin da nicht sehr optimistisch.
Das heißt, in der jüdischen Community ist man wahrscheinlich wahnsinnig erleichtert, wenn die Geiseln nach Hause kommen, aber nicht erleichtert, was die Situation hier betrifft.
Nein, absolut nicht. Und mit wem immer ich rede, die Fragestellung ist immer die gleiche. Kann man noch hier bleiben? Und es gibt noch eine andere Fragestellung, die sehr interessant ist, gerade vor dem Hintergrund der Geschichte. Wann wissen wir, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, dass wir gehen müssen? Also das ist so eine Fragestellung, die sich bei vielen, auch jüngeren Juden hier in Deutschland immer wieder so stellt, nämlich zu sagen, erkenne ich rechtzeitig, wann sozusagen jetzt der Point of No Return gekommen ist und ich wirklich gehen muss. Die Leute sind sehr besorgt.
Danke, Richard Reimschneider in München. Sie haben sich als Musik Imagine von John Lennon gewünscht. Wieso gerade diesen Song?
Ja. Ach, das ist doch dieser wunderbare Song, wo wir uns alle vorstellen, dass die Welt ganz prima und ganz wunderbar ist. Es ist ein bisschen kitschig, aber bei John Lennon ist auch das Kitschige immer sehr schön und der Text ist großartig und der passt irgendwie jetzt gerade zur Situation, auch wenn der Optimismus, den er so versucht zu verbreiten, nicht allzu angebracht ist. Aber man muss optimistisch bleiben, man hat gar keine andere Wahl.
Imagine there's no heaven. Easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
Imagine, das war John Lennon. 1971 nahm er Imagine auf. Da war er 31 Jahre alt. Der Song thematisiert, dass es kein Himmelreich und keine Hölle gibt, keine Religionen und keine Grenzen. Nur Menschen, die im Hier und Jetzt leben und sich vertragen. Lennon sagte einmal, Gott sei überall und in allem. Er erzählte später, dass der Song auf einem Gedicht von Yoko Ono beruhe und er leider zunächst nicht die Größe gehabt habe, das auch öffentlich zu sagen. Lennon wurde 1980 von einem Fan unter anderem wegen seiner Äußerungen über Religion erschossen. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Die Europäische Union will ihre Anstrengungen im Kampf gegen Antisemitismus verdoppeln. Das kündigte Innenkommissar Brunner anlässlich des Jahrestages des Hamas-Angriffs auf Israel vor 2 Jahren an. In einer offenen und freien Gesellschaft müsse jüdisches Leben nicht nur geschützt werden, sondern in all seiner Vielfalt gedeihen, betonte er. Bundespräsident Steinmeier besuchte Jüdinnen und Juden in Leipzig. In der orthodoxen Synagoge sprach er mit Gemeindemitgliedern über die gewachsene Judenfeindlichkeit nach dem 7. Oktober. In vielen deutschen Städten gab es am Jahrestag des Hamas-Angriffs Gedenkveranstaltungen. Bei zumeist pro-palästinensischen Demonstrationen kam es zu zahlreichen antisemitischen Vorfällen. Allein in Berlin wurden bei einer verbotenen Veranstaltung 200 Menschen vorläufig festgenommen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung und das Anne-Frank-Zentrum haben die diesjährigen bundesweiten Aktionswochen gegen Antisemitismus gestartet. Vor allem lokale Initiativen aus der demokratischen Zivilgesellschaft sollen damit im Kampf gegen Antisemitismus unterstützt werden. 2 Jahre nach dem 7. Oktober sei die Lage verheerend, so Projektleiter Nicolas Lelle. Man wolle sich aber darauf konzentrieren, dass sich immer mehr Menschen gegen Antisemitismus engagieren. Das Programm beinhaltet rund 200 Veranstaltungen mit etwa 140 Kooperationspartnern in 60 Städten, darunter Filmvorführungen, Vorträge und Lesungen. 6 Jahre nach dem Anschlag von Halle hat die Stadt mit zahlreichen Veranstaltungen der Opfer gedacht. Um 12.03 Uhr läuteten alle Kirchenglocken und Straßenbahnen hielten an. Anschließend fand ein Gedenkrundgang zu den Tatorten und eine Andacht auf dem Marktplatz statt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff rief zu einer klaren Haltung gegen Hass und Ausgrenzung auf. Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur in die Synagoge einzudringen. Er tötete eine 40-jährige Frau und einen 20-jährigen Mann und verletzte mehrere Menschen. Der Täter wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nach einem Angriff auf eine Gedenkstätte für jüdische NS-Opfer in Hannover-Ahlem ist ein bekannter Rechtsextremist zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht sprach den 26-Jährigen unter anderem wegen Sachbeschädigung und Waffenbesitz schuldig. Durch seine rassistische und menschenfeindliche Tat habe er die Opfer des Nationalsozialismus herabgewürdigt. Der Angeklagte hatte Ende Januar in der Gedenkstätte mehrere Kränze entfernt und zerstört, die kurz zuvor bei einer Gedenkfeier zur Erinnerung an den Holocaust abgelegt worden waren. Das Alltagsleben in Israel ist Thema einer aktuellen Fotoausstellung im Schweriner Schloss. Die Schau umfasst 40 fotografische Momentaufnahmen. Ziel ist es nach Angaben der Landesregierung, einen unmittelbaren, unpolitischen Blick jenseits der Konfliktberichterstattung auf das Leben in Israel zu ermöglichen. Die Ausstellung war im Sommer wegen Sicherheitsbedenken verschoben worden. Landtagspräsidentin Hesse begrüßte, dass die Bilder nun im Schlossmuseum ausgestellt werden. Kunst wolle stets auch zum Nachdenken und zum Austausch zu Themen anregen. Der Sitz eines Landesparlaments sei als Ort dafür besonders geeignet. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jehoshua Arends aus Frankfurt am Main.
Dieser Shabbat fällt auf Sukkot, das Laubhüttenfest. Viele der Gebote und Bräuche von Sukkot sollen den Sinn für die Gemeinschaft stärken. Die Einheit des jüdischen Volkes steht dabei im Vordergrund. Es geht aber nicht nur darum, dass alle gleich sein sollen, sondern um Respekt dem anderen gegenüber, unabhängig von seinem Status oder seiner Meinung. Alle Jüdinnen und Juden sind wichtiger Teil des Ganzen und keiner soll ausgeschlossen werden. Im Zusammenhang mit der Frage, wer verpflichtet ist, in der Sukka zu sitzen, diskutiert der Talmud eine Stelle aus der Tora. Jeder Einheimische in Israel soll in Laubhütten wohnen. Der Talmud erklärt dazu, es sei möglich, dass das ganze Volk Israel in einer einzigen Gemeinschaft Sukka wohnt. Das heißt, alle haben einen Anteil an dieser Laubhütte. Niemand steht über oder unter einem anderen. Alle sind gleich, unabhängig vom Status. In den 7 Tagen von Sukkot leben wir alle in einer einfachen Laubhütte. Egal, ob wir reich sind und eigentlich ein Haus besitzen oder ob wir arm sind und nur in einer kleinen Wohnung leben. Die Erfahrung der Sukkah hebt die Unterschiede zwischen den Menschen auf. Unsere Sukkah soll allen Menschen offen stehen und wir empfangen Gäste, unabhängig von deren Hintergrund. Das mystische Konzept der Uspisin, der Ehrengäste, die wir in unsere Laubhütte einladen, steht symbolisch für diese Gastfreundschaft. Aber es sind nicht nur die sozialen Unterschiede, die keine Rolle spielen sollen, sondern auch, ob jemand vielleicht anderer Meinung ist als man selbst. Pluralismus, so lehrt uns Sukkot, ist kein Hindernis, sondern eine Grundvoraussetzung für die Einheit. Der Midrash Vayikra Rabbah erklärt, dass der Feststrauß zu Sukkot wohl wie kein anderer symbolisch für die Einheit in der Vielfalt steht. Wie der Etrog, die Zitrusfrucht, sowohl einen guten Geschmack wie einen angenehmen Duft hat, so gibt es jüdische Menschen, die sowohl in der Tora sehr bewandert sind, als auch gute Taten tun. So wie Datteln zwar gut schmecken, aber geruchlos sind, so gibt es unter den Juden Menschen, die zwar große Tora-Gelehrsamkeit besitzen, aber nichts Gutes tun. Die Myrte hat zwar ein gutes Aroma, aber keinen guten Geschmack. So gibt es in Israel Menschen, die viel Gutes tun, aber keine besondere Tora-Gelehrsamkeit aufweisen. Und gleich der Weide, die weder Geschmack noch Geruch hat, gibt es Juden, die weder in der Tora bewandert sind, noch Gutes tun. Gott aber sagt, lasst sie alle zusammengebunden sein zu einem Bündel, damit einer für den anderen sühnen kann. Die kommunale Einheit wird also betont. Alle Jüdinnen und Juden gehören dazu. Es geht um Inklusivität, nicht Exklusivität. Ein solches Verständnis für Einheit sowie größtmögliche Toleranz und Offenheit dem anderen gegenüber sind die Grundpfeiler für jede Gemeinschaft. Sukkot möchte, dass wir integrieren und nicht ausschließen. Rabbiner Samson Raphael Hirsch, der berühmte Frankfurter Rabbiner des 19. Jahrhunderts, geht sogar noch weiter und argumentiert, dass die Sukkah die Menschheit in Brüderlichkeit verbindet. Man darf nicht eine Sukkah mit Gedanken nur an das eigene Schicksal betreten, ja nicht mal nur mit dem Schicksal des jüdischen Volkes. Unsere Mission ist es, in die Sukkah als Weltbürgerinnen und Weltbürger einzuziehen und mit der Brüderlichkeit umgeben zu sein, die die ganze Menschheit umgibt, die unter einem Gott vereinigt ist. Nur auf diese Weise, argumentiert Rabbiner Hirsch, wird Gott als der universelle Vater erkannt und anerkannt, der die ganze Menschheit in seiner Sukkat Shalom, seiner Hütte des Friedens, empfängt. Gerade in diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten ein wichtiges Zeichen und eine wichtige Botschaft an alle Menschen. Chag Sameach.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Jehoshua Ahrens aus Frankfurt am Main. Zum Schluss hören Sie das Va'anachnu. Übersetzt lautet der Text: Wir knien nieder, bücken uns und danken dem König aller Könige, dem Heiligen, gelobt sei er. Es singt Kantor Estrongo Nachama, begleitet vom Rias Kammerchor.
Thank you.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.